Heute stellen wir die gewagte Frage in den Raum, wie präsentiere ich effektiv in Meetings? Und weil ich mich nicht alleine fragen wollte, habe ich mir wieder Verstärkung eingeladen. Bei mir zu Gast ist Stefan Kunert. Seid gespannt auf eine neue Folge Nubo Radio und los geht's.
Herzlich willkommen zu Nubo Radio, dem Office 365 Podcast für Unternehmen und Cloud-Worker. Einmal in der Woche gibt es hier Tipps, Tricks, Use Cases, Tool-Updates und spannende Interviews aus der Praxis für die Praxis. Und jetzt viel Spaß bei einer neuen Episode.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Nubo Radio. Mein Name ist Markus, ich bin heute euer Host und bei mir zu Gast ist Stefan. Stefan, herzlich willkommen zurück.
Ja, hallo, vielen Dank, Markus. Hi.
Wir gucken, oder vielleicht für alle, die dich noch nicht kennen, weil sie gerade erst live zugeschaltet haben, wer bist du denn, wo kommst du denn her?
Also mein Name ist Stefan Kunert, ich bin Office-Freak und habe seit 16 Jahren mit meiner Firma die Mission, dass wir die Welt mit Microsoft Office einfacher machen. Ich glaube, das trifft es in aller Kürze. Das heißt, wir haben uns, es ist eine Softwarefirma, haben uns auf die Entwicklung von Add-ins für Microsoft PowerPoint, Word, Excel und Outlook spezialisiert und ja, mache das mit sehr viel Leidenschaft, immer mit dem Ziel, dass die Anwendenden wesentlich schneller und besser zum Ziel kommen, wenn sie ihre Office-Dokumente erstellen.
Ich bin froh, dass du direkt PowerPoint gesagt hast. Wenn mich jemand nach dir fragt, sage ich immer, das ist der mit den PowerPoint-Vorlagen. Und dann muss ich immer dran denken, dass ich bestimmt eine Schelle kriege, wenn wir sprechen.
Ja, alles gut. Ist auch unser Schwerpunkt. Und ich muss sagen, mein Thema heute passt dazu ja auch, weil ich würde sagen, so wichtig alle Office-Applikationen sind, ist bei PowerPoint am meisten Zeit, die investiert wird, am meisten Bedeutung und Emotion, die häufig auch reinfließt. Von daher ist es auch, glaube ich, so ein bisschen ein Schwerpunkt, den wir als Firma haben.
Warum ist das Thema denn generell, also effektiver sein in Meetings, präsentieren, warum ist das generell ein wichtiges Thema?
Ja, ich würde sagen, dass man ja häufig bei diesem Thema Präsentationstrainings und Präsentationen immer so schnell an, sage ich mal, den Menschen auf der großen Bühne denkt oder derjenige, der vielleicht einen TED-Talk hält oder eine Vorstandsvorsitzende oder Vorstandsvorsitzender, der jetzt da irgendwie vor Aktionären eine Rede hält. Aber faktisch ist es ja so, dass jeder von uns, also ich würde sagen jeder, ständig in Meetings sitzt bei der Arbeit. Also in aller Regel. Und in den Meetings man selber ja auch oft präsentiert. Und diese Präsentationen sind eigentlich immer wichtig, weil entweder berichte ich über ein Projekt, was ich gerade vorantreibe, oder ich informiere oder ich verkaufe Produkte meiner Firma. Das heißt, all diese Meetings, die da ständig stattfinden, sind ziemlich wichtig und da wird ja eben auch präsentiert, auch wenn ich das vielleicht vor meinem Rechner mit Teams mache oder auch in einer kleinen Runde im Unternehmen. Und deswegen glaube ich, ist das Thema essentiell. Es geht ja heute auch nicht um Technik, sondern es geht also nicht um IT, sondern es geht darum, was kann ich denn eigentlich als Person tun, dass meine Message, meine Aussagen auch ankommen und nicht irgendwo untergehen in dem ganzen Informationswirrwarr.
Das heißt, wir können eigentlich ja festhalten, wir haben, wenn wir jetzt auch über Quartalszahlen und Kurs, muss ja nicht mal immer eine PowerPoint sein, es kann ja auch mal eine Excel oder ein Diagramm oder eine Website oder vielleicht auch einfach nur ein Gespräch, in dem ich etwas informierend rüberbringe. Also können wir eigentlich sagen, wir haben mit unserer Präsentation verschiedene Ziele, die wir verfolgen. Wir hätten einmal vielleicht Informationen und einmal überzeugen. Können wir das irgendwie unterstützen oder wie können wir da drin vorgehen in den Formaten?
Genau, also was du sagst, ist absolut richtig. Ich glaube, man muss sich am Anfang immer erstmal die Frage stellen, was will ich eigentlich bezwecken? Und genau, ich würde es auch simpel halten, ohne das allzu sehr aufzubohren in der Komplexität. Genau wie du sagst, entweder ich will einfach kurz und knapp informieren oder ich möchte überzeugen. Und natürlich ist das logischerweise immer sehr situativ, aber gerade wenn du sagst, Quartalszahlen oder einen Projektstatus zu übermitteln, das sind klassische Beispiele für informieren, nicht wahr? Da möchte ich eigentlich, da sind dann vielleicht auch Entscheiderinnen und Entscheider in der Runde, die haben in aller Regel wenig Zeit und auch eine geringe Aufmerksamkeitsspanne, die wollen relativ schnell auf den Punkt wissen, was ist Sache, wo steht das Projekt, wie sind die Zahlen? Niemand will bei den Quartalszahlen eine ewig lange Geschichte hören, am Ende, was ist der EBIT, wo stehen wir? Das ist die Information, die sofort kommen muss. Das heißt, es gibt ganz klare Meetings, wo logisch ist, hier möchte ich möglichst informieren. Das ist die Bluff-Methode, ganz Lieblingsabkürzung von mir, das ist Bottom Line Upfront. Also was ist am Ende die Hauptaussage? Die sage ich als allererstes. Ich rechne immer damit, dass der Entscheider, die Entscheiderin nach ein paar Minuten frühzeitig aus dem Meeting raus muss. Bis dahin sollten die zentralen Aussagen geflossen sein. Also das Wichtigste zuerst, so Pyramidenprinzip, Barbara Minto für die Berater, die das kennen. Und dann kann ich natürlich nach und nach mit mehr Details kommen. So, das ist sozusagen der eine Anwendungsfall, informieren. In vielen Fällen behaupte ich aber, vielleicht sogar häufiger, will ich nicht nur informieren, sondern auch überzeugen. Ich möchte also Leute abholen und mitnehmen, dass eine Entscheidung, die vielleicht auch schon getroffen wurde oder noch zu treffen ist, dass die Leute da die Herleitung besser verstehen und am Ende quasi dazu auch gedanklich hingeführt werden, warum das jetzt die richtige Entscheidung ist. Und dafür brauche ich eher eine überzeugende Präsentation, die also nicht das Wichtigste zuerst sagt, weil das ist ja quasi die entscheidende Aussage. Dann ist ja die ganze Spannung weg, sondern ich muss es genau andersrum machen. Ich muss aus der Pyramide einen Trichter machen und das Aufbauen spannend.
Und auch gemeinsam erstmal eine Basis schaffen, also ein gemeinsames gleiches Verständnis, dass wir alle tatsächlich den gleichen Wissensstand haben, um diese Information oder das zu bewerten oder auch bewerten zu können, wenn ich nicht derjenige bin, der es entschieden hat, weil sonst bin ich ja wieder in der Information drin.
Ganz genau, ganz genau. Also das ist entscheidend. Also beim Überzeugen muss ich erst eine Gemeinsamkeit zum Publikum aufbauen. Ich sag mal, mit einem Allgemeinplatz starten und dann mich dem Problem, dem Konkreten nähern. Und dann am Ende sozusagen kommt die quasi absolut unausweichliche logische Schlussfolgerung. Weil das ist sozusagen dann der Moment, wo ich die Leute auch quasi überzeugen kann. Und das kann ich nur so rum aufbauen. Andersrum ist der Moment verpufft. Das Spannendste kam ja schon beim Informieren.
Wenn wir das jetzt so uns überlegen, also klar, wir können jetzt einfach reden. Wir zwei können das relativ gut, wahrscheinlich beide. Für den einen oder anderen vielleicht auch manchmal ein bisschen zu gut. Und welche Formatideen haben oder wie könnten wir das formattechnisch aufbereiten? Jetzt ganz grob betrachtet, also wir sind ja nicht auf ein Tool beschränkt, das heißt, wir sind ja einfach in unserem Generika unterwegs an der Stelle.
Also wenn du jetzt in Formaten sprichst, kommt natürlich die Herausforderung, dass wir eine zweite und das ist aber auch die letzte Fragestellung berücksichtigen müssen. Das eine ist also, was ist mein Ziel? Informieren und oder überzeugen. Und die andere ist, welches Format ist das passende? Und da würde ich zwischen dem Format der Live-Präsentation, des Live-Meetings sozusagen unterscheiden und des selbsterklärenden Dokuments, nicht wahr? Das sind zwei, also ich kann beide Konzepte, beide Ziele jeweils in beiden Formaten erreichen, logischerweise, ja. Ich kann also auch eine selbsterklärende Unterlage, die man später nur durchliest, so aufbauen, dass sie überzeugend aufgebaut ist oder informierend und vice versa. Das kann ich auch natürlich machen. Das heißt, die Formatfrage würde ich jetzt erstmal simpel, ich hoffe, ich treffe deine Frage gerade, die Formatfrage würde ich entscheiden, ist es etwas, wo ich vor in einem Teams-Call bin und rede? Ist es etwas, wo ich vor Leuten in einem Abteilungsmeeting oder in irgendeiner Form vor Leuten stehe? Oder ist es etwas, wo ich von ausgehen sollte, dass das konsumiert und gelesen wird, ohne jegliche Audiospur, ohne Videoaufnahme von mir, sondern einzig und allein das Dokument. Ja, und das ist, ich sag mal, formattechnisch, wir könnten immer ein PowerPoint, das passiert ja auch heute in aller Regel, also deswegen wird ja oft geschimpft über die PowerPoints mit Schriftgröße 9 und ach, so viele Informationen. Ich verstehe diesen Punkt der Kritik gar nicht, weil ja, natürlich, PowerPoint wird da nicht zu Präsentationszwecken genutzt, sondern zu Dokumentationszwecken. Ob jetzt jemand halt Word oder PowerPoint mehr mag, sei es drum. Aber das ist ja ein ganz legitimer Fall. Ich würde aber sagen, wenn ich ein Live-Format wähle, minimaler Text, keine vollständigen Sätze, wirklich nur eine Handvoll Wörter auf einer Folie, am besten mit Bildern unterlegt. Das ist eigentlich immer am besten. Die beste Analogie ist die Tagesschau. Auch wenn der Sprecher da sehr, sehr natürlich ablesend seine Nachrichten vorträgt, was ist das typische Hintergrundbild bei der Tagesschau? Wir haben ein großes Bild und einen Minimaltext. Genauso baue ich meine PowerPoints in einem Live-Format auf, mehr nicht. Mhm. So, und da kann ich quasi in wenigen Minuten eine Präsentation machen, wenn ich den Inhalt kenne. Und das selbsterklärende Dokument ist natürlich die PowerPoint-Folie, an die wahrscheinlich alle gerade denken, mit der Schriftgröße in klein, ganz, ganz, ganz viel Text, viele Pfeile, viele Prozessschritte. So, und das ist die selbsterklärende Folie, die dann idealerweise oben auch eben den zusammenfassenden Hauptaussage in ihrem Titel trägt. So wie es Unternehmensberater klassisch immer lernen, wenn sie anfangen, Folien zu machen.
Jetzt kommen wir, das war die wunderschöne Theorie, jetzt kommen wir in die Praxis. Hand aufs Herz. Wie oft ist deine Dokumentationsfolie gleichzeitig deine Präsentationsfolie?
Also ich sag, also ganz ehrlich, früher war das natürlich immer so. Ja, also früher war es natürlich immer eine Dokumentationsfolie. Und was sich geändert hat bei mir, ich würde behaupten heute, jetzt müsste man natürlich einen objektiven Dritten fragen, aber wenn ich jetzt spontan die Präsentation an mein Team aufmachen würde, die ich morgen tatsächlich halte, einmal im Monat, dann würdest du da nur Bilder und Minimaltext sehen. Dann würdest das sehen, was ich gerade gesagt habe, ein, zwei Diagramme mit Zahlen, aber das würde ich mal sagen, ist noch legitim. Denn was sich geändert hat, einerseits predige ich das, also versuche ich es dort weitestgehend einzuhalten, aber dank KI, die ich natürlich auch sehr viel nutze mit ChatGPT, ist es natürlich super einfach geworden. Ich schmeiß dem eine Folie hin und sag, mach mir einen Halbsatz draus. Ja, und dann schnappe ich mir eine Vorlage, die ich natürlich habe. Du hast mich ja schon als PowerPoint-Vorlagenkönig hier, oder nicht König, aber als PowerPoint-Vorlagenmensch bezeichnet.
Was ich gerade selbst gar nicht.
Dann schnappe ich mir einfach diesen One-Line-Summary-Text von ChatGPT, lege den auf diese Folie drauf und bin fertig. Also es geht super schnell und wäre aber auch immer mein Tipp. Ganz häufig hat man ja das, ein Hybrid-Setup. Das heißt, ja, da sitzen Menschen in dem Meeting, die wollen eine vernünftige Präsentation von mir und die wollen nicht meine Folie ablesen. Also habe ich idealerweise beides in petto. Das klingt so abschreckend, ja, Hand aufs Herz, wer macht's? Aber heutzutage, wir haben übrigens dafür coole Tools in der Entwicklung, gerade mit KI, dass ich sage, ich fange immer mit dem Informierenden, wenn ich das brauche, fange ich mit dem viel Text an. Ja, ich glaube, das ist relativ logisch. Das heißt, ich mache die Variante, die quasi selbstlesend funktioniert, ist auch eine super Vorbereitung für meine Präsentation. Und dann ganz am Ende, wenn ich die Zeit habe oder so ein Tool habe, was das automatisch macht, dann lasse ich mir davon eine Präsentationsvariante erstellen, weil die ja ganz simpel ist. Da, wie gesagt, nur ein paar Wortfetzen mit Bildern, die wirkungsstark sind und dann habe ich eigentlich beides und das ist das, was ich versuche inzwischen immer zu machen, weil ich es so wichtig finde, dass ich die Leute abhole. Ich weiß nicht, sorry, aber was ich immer wieder erlebe ist, wenn du jetzt, nicht jeder von uns ist begnadeter Präsentator und ob ich einer bin, weiß ich nicht, aber wenn jemand nicht so spannend erzählt und da auf der Folie ganz viel Text steht, dann sehe ich selber bei mir und bei allen anderen, alle lesen diesen Text durch oder schalten ab. Aber wenn du nur ein Bild hast, dann hörst du den Menschen zu, egal ob der jetzt der Superredner ist oder nicht, weil du willst wissen, wie das in Bezug steht, was er meint. Und ich glaube, deswegen ist es so wichtig, dass man das beherzigt.
Können wir auch zusammenfassen als, so gestalten wir eine informative oder eine überzeugende Präsentation. Heißt weniger Text, weniger, wir erzählen einfach, wir erzählen unsere Story und wir unterstreichen unsere Story vielleicht auch mit einem Bild, das dazu passt im Optimalfall. Mhm. Jetzt bist du, ich habe ja gesagt, der PowerPoint vor, oder du hast dich ja selbst geadelt zum PowerPoint-Vorlagenkönig.
Nein, ich habe es zurückgenommen.
Wie stehst du denn zu dem Thema, wenn wir jetzt schon so über Bild reden, ich schweife wahrscheinlich ab jetzt, aber Bildsprache, die sollte schon einheitlich sein. Oder würdest du auch sagen, mischen pro Folie mal ein Comic, mal ein Echtbild, mal Fotografie, mal keine Ahnung was?
Also ich persönlich, weil ich natürlich auch sehr stark in dieser Corporate-Welt unterwegs bin und das Thema Corporate Design da zu Recht eine sehr hohe Priorität hat, ich persönlich würde niemals diese Stile wild mischen. Also wenn ich einen Comic sehe, dann denke ich halt an Privatpräsentationen, aber das liegt vielleicht auch an mir. Es kann mal ein einzelner Comic vielleicht gut passen, dann bin ich nicht dagegen, aber ich würde auf keinen Fall versuchen, einen bunten Mix zu nehmen. Ich würde eher, was wir auch oft machen, ist, die meisten Firmen haben natürlich relativ gute Bilderwelten vorhanden. Wenn nicht, kann man aber auch so Bilderwelten, sei es Unsplash oder Co., anbinden und denen zumindest immer, auch per Software natürlich, immer so den gleichen Farblook geben, ja, dass ich eine gewisse Einheitlichkeit habe. Ich persönlich finde, gerade die Bildsprache ist ganz essentiell Teil der Marke. Deswegen würde ich es nicht mischen, aber da gibt es wahrscheinlich sehr viele unterschiedliche Meinungen dazu. Aber ich finde eher, es geht nicht so sehr um den Stil, der sollte einheitlich sein und der Marke entsprechen, aber es geht um dass es natürlich idealerweise ausdrucksstarke Bilder gibt. Ich glaube, das ist halt manchmal die Herausforderung. Ja. Da reicht jetzt nicht irgendwie eine Fotografie von irgendeinem Werk. Das ist jetzt nicht so prickelnd auf jeder Folie.
Ich wollte gerade sagen, so der Klassiker ist, ich möchte irgendwie was Emotionen wecken und habe nur Gebäudebilder.
Ja, genau.
Dann wird es ein bisschen schwierig vielleicht an der Stelle.
Das ist schwierig, aber ich sehe es zumindest bei vielen unserer Kunden, dass da inzwischen schon auch einige auch Personenvarianten existieren. Gerade wie du sagst, die Emotionen sind entscheidend. Ich brauche nicht 2000 Bilder, ich brauche einfach für verschiedene Emotionen, Langeweile, Frust, Ablehnung, Freude. Wenn ich da ein paar Varianten habe, damit kann ich eigentlich schon sehr viele machen.
Ich glaube, man kann fast sagen, wenn man so einen vernünftigen Pool, würde ich jetzt tatsächlich sagen, von 50 bis 100 Bildern hat, kommt man schon echt weit.
Ja,
würde ich auch sagen. So der Erfahrungswert irgendwo. Mhm. Was würdest du denn sagen, jetzt haben wir super präsentiert, jetzt kommt der am Ende, der die Hand hebt, schnipst und sagt, ich habe da noch eine Frage. Wie gehe ich denn souverän wirken bei totaler Ahnungslosigkeit so um mit unerwarteten Fragen, die mich jetzt kalt erwischen?
Ja, das ist wahrscheinlich die Königsdisziplin. Ich würde sagen, also es gibt ja wahrscheinlich zwei Arten von Fragen. Es gibt die Fragen, wo ich, wenn ich kurz Zeit gewinne, vielleicht doch noch auf eine vernünftige Antwort komme, oder die, wo ich wirklich komplett ahnungslos bin. Was natürlich der Klassiker ist, immer mal ganz kurz die Frage paraphrasieren und nochmal sicherstellen, ob ich das jetzt richtig verstanden habe, und die Frage wiederholen. So kann ich zumindest immer ein bisschen Zeit gewinnen. Und dann kann ich mir auch mal gerne 1-2 Sekunden Pause nehmen. Ich glaube, was wir alle merken, ist, wenn ich versuche, mir was aus den Fingern zu saugen, was einfach keine Substanz hat. Wir glauben vielleicht, das ist das Dilemma, wir glauben, dass das jetzt nicht gemerkt wird. Ich würde behaupten, das merkt man fast immer instinktiv. Gar nicht so sehr, was man sagt, sondern wie man es sagt. Deswegen würde ich im Zweifel, also als plumper Tipp würde ich sagen, super Frage, habe ich noch nicht drüber nachgedacht. Ich mache mich aber schlau und komme auf sie zurück. Das funktioniert immer. Ich nehme dem Fragesteller den Wind aus den Segeln, beschmeichle ihn noch mit einem Kompliment. Und wenn ich jetzt das sogar noch ernst meine und mir wirklich eine Notiz mache und später das nachliefere, dann wird der andere richtig beeindruckt sein, weil man ist eher gewohnt, dass das nicht gemacht wird. Ja, also ich würde sogar eine Chance draus sehen in der Einzelinteraktion mit der Person. Und ich glaube, die Leute finden das dann, wenn man in Anführungszeichen souverän damit umgeht und sagt, da habe ich mir noch keine Gedanken gemacht oder das kann ich nicht beantworten, aber ich nehme mich gerne mit und melde mich zurück. Ich glaube, das hören die Leute sehr viel lieber und finden das jetzt nicht als inkompetent.
Ja, was ich noch vielleicht als Tipp hätte zu deinem ergänzend natürlich, das ist die Fragestellung, auf die ich mich gar nicht vorbereitet habe vielleicht. Nehmt die Folien, die Erklärbärfolien auch, schmeißt sie in eine KI, ob das jetzt Copilot oder ChatGPT ist, ist ja immer wurscht, und fragt, welche unerwarteten Fragen könnten aufkommen.
Ja,
das funktioniert überraschend gut. Also,
ja, bestimmt.
Ich frage auch sehr gerne, wenn wir Artikel schreiben, mittlerweile tatsächlich, welche Fragen hätte ein Endanwender noch? Weil man denkt einfach manchmal nicht an alles.
Nee, aber das ist sowieso ein guter Tipp. Ich glaube, gerade vielleicht reihe ich mich damit Tipps, dass jetzt auch so sehr Vorbereitung meiner Präsentation. Also wenn ich mich vorbereite, versuche ich mich auch auf unerwartete Fragen vorzubereiten. Vor allem, wenn ich eben weiß, dass ich dann nervös werde. Das ist ja eine Typfrage. Bin ich dann eher entspannt und sage so, ja, kläre ich und gut ist. Oder komme ich schnell aus dem Konzept. Da ist übrigens ein weiterer Tipp neben dieser Frage auch einfach in ChatGPT rein zu präsentieren. Also einfach seine Präsentation. Man braucht die Folien nicht reinlegen in ChatGPT. Man kann wirklich nur über die Audiospur gehen und da einfach 10, 15 Minuten, wie auch lange es ein Vortrag geht, viel länger würde ich es nie machen, also nie länger als, es gibt einen Grund, warum TED-Talks auf 18 Minuten begrenzt sind, aber dann würde ich da einfach reinquatschen und sagen, gib mir jetzt mal ein hartes Feedback, was ich besser machen kann. Und ich mache das sehr regelmäßig bei wichtigen Präsentationen und bin auch fasziniert über die Qualität des Feedbacks bis hin zu, da Stefan, hättest du eine Pause machen können. Das war nämlich ein ganz wichtiger Satz, so wie das klang, was du da sagst. So, super, also wirklich Tipps auf einem hohen Niveau, die ich da schon bekommen habe. Und manche Tipps nimmt man halt dann nicht an, die man vielleicht jetzt anders sieht. Aber das ist etwas, was ich auch empfehlen kann, um ja, sich noch besser vorzubereiten.
Super. Stefan, wir sind auch schon wieder fast am Ende, weil du ja schon unser Fragekatalog kennst, der dich so zum Ende erwartet, haben wir uns gedacht, wir machen mal was anderes. Das heißt, heute keine 5 Fragen für dich, aber 3. Was ist denn deine Lieblingspräsentationsform?
Meine Lieblingspräsentationsform ist natürlich die Live-Präsentation, wo ich versuche, Leute von der Idee zu überzeugen, mit Abstand.
Okay. Welches Medium benutzt du dazu am liebsten?
PowerPoint, auf jeden Fall.
Ja, der König ist zurück. Und jetzt, oh, da bin ich wirklich neugierig, deine ausgefallenste Präsentation.
Meine ausgefallenste Präsentation.
Was war das Verrückteste, was du je getan hast?
Boah, jetzt erwischst du mich aber auch auf dem falschen Fuß. Da muss ich gerade echt ich habe so unfassbar viele Business-Präsentationen gemacht, aber von ausgefallen, ich muss dich enttäuschen. Ich würde sagen, die ausgefallensten Sachen habe ich mal auf dem Kongress gemacht. Das war aber schon, ist schon ungefähr 10 Jahre her. Heute würde man nicht mehr das als ausgefallen bezeichnen. Damals gab es noch nicht hier so Apps und Scancodes, sondern damals hat man, konnte man sich so hier so live so Drücker leihen. Da habe ich mal bei einem Vortrag auf dem Kongress habe ich mir irgendwie 300 Drücker ausgeliehen für 3 Tage und habe quasi meine komplette Präsentation interaktiv gemacht. Und alle hatten wie bei Günther Jauch dann so einen Drücker und wir haben ganz viele Live-Diagramme sozusagen auf PowerPoint natürlich draufgebracht. Ist heute wahrscheinlich nicht mehr so ausgefallen, war damals aber ziemlich abgefahren, weil es niemand gemacht hat. Und alle fanden es total cool. Ich muss auch sagen, von der Dynamik ist es cooler als die Apps, weil dann sind alle ganz schnell doch wieder bei ihren E-Mails, nachdem sie abgestimmt haben. Früher war das schon eher noch so ein Device-Gefühl.
Ich glaube, diese Drücker und sowas, das ist immer noch irgendwie, also es macht keiner mehr tatsächlich. Also ja, ich habe es ewig nicht gesehen. Aber ich persönlich finde so vom haptischen Gefühl und du hast was Eigenes in der Hand und du hast irgendwie, also es ist anders als ich scanne mit meinem Smartphone irgendwie einen QR-Code und nehme dann an, weiß ich nicht, in der Forms-Umfrage teil oder sonst irgendwas, ja. Bin ich voll bei dir.
Ja,
cool. Stefan, vielen lieben Dank, dass du wieder da warst, dein Wissen, deine Erfahrungen, deine Expertise mit uns geteilt hast. Vielleicht zum Abschluss noch, wo findet man dich, wenn man dich sucht?
Am besten auf LinkedIn. Da bin ich doch relativ aktiv und genau, ansonsten natürlich aber LinkedIn ist am einfachsten. LinkedIn. Ich glaube, wir haben ja Shownotes, dann können wir das auch einschreiben.
Genau,
und dann
der Link zu LinkedIn kommt in den Shownotes oder wird in den Shownotes verlinkt.
Sehr gut.
Stefan, vielen lieben Dank, dass du da warst. Und für euch da draußen gilt wie immer, Collaboration beginnt im Kopf und nicht mit Technik.
Nubo Radio ist ein Podcast der Nubo Workers GmbH. Wir begleiten Unternehmen und dich als Mitarbeiter methodisch, strategisch und fachlich, um Microsoft 365 nachhaltig in deinem Arbeitsalltag zu integrieren. Du möchtest noch einmal mehr Details zu folgen, willst uns eine Frage stellen oder einfach in Kontakt treten, um dich als Interviewpartner vorzustellen? Kein Problem, auf www.nuboworkers.com findest du Insights zu Nubo Radio, unsere Kontaktdaten und die Social Media Plattform. Viel Spaß beim Klicken.